Die heutige Abschlussbotschaft, die geht um einen einzigen Vers. Also es kommen noch weitere Schriftstellen, aber das ist der Vers, um den es geht. Johannes 17, Vers 24, dieser fantastische Vers aus diesem großartigen Gebet unseres Herrn. Ein ganzes Kapitel, nur Jesus betet zum Vater. Was für ein Schatz. Und hier in Vers 24 betet er so: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier sehen wir das Verlangen von Jesus. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Das heißt, nahe sind, Gemeinschaft haben, nicht weit weg sind. Jesus redet von Menschen, deren Herz ferne von ihm ist. Aber nein, er will, dass wir nahe sind. Und deswegen sagt Jakobus, naht euch zu Gott. So, es gibt unterschiedliche Grade der Gegenwart Gottes. Und man kann näher kommen. Und nirgendwo ist eine Grenze bis jetzt definiert. So, wir können immer noch näher kommen, egal wie nah wir uns schon fühlen. Wir können immer noch sagen, Herr, hier bin ich. Ich will näher, ich suche dich, ich brauche dich, ich will bei dir sein. Zieh mich mit Seilen der Liebe, zieh du mich. Halleluja, das ist das Verlangen, das Jesus hat. Er hat Verlangen nach Gemeinschaft mit uns. Er sucht nicht Missionare und Personal fürs Büro. Er sucht Freunde, er sucht Gemeinschaft. Er hat Verlangen, mit dir und mir zu sein. Und das bedeutet ihm so, so viel. Und er möchte, dass wir näher kommen und dass wir ihn suchen, von ganzem Herzen suchen. Weil das Wort sagt, wenn wir ihn suchen, wir werden ihn finden. Wenn wir ihn suchen, wir werden ihn finden. Und viele verstehen das nicht, wie Gott suchen, was bedeutet das? Ja? Einfach sich auszustrecken und tiefer hineinzugehen in diesen wunderbaren Strom des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt hier, einen nennt er den Grund. Warum sollen wir ihm so nahe sein? Weil er uns etwas zeigen möchte, weil er möchte, dass wir etwas sehen. Und das können wir nur sehen, wenn wir nahe sind. Wenn wir weit weg sind, dann sehen wir nicht. Deswegen müssen wir nahe kommen. Und was sollen wir sehen? Er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Verlangen. Ja, so verstehe in deinem ganzen geistlichen Leben, die Initiative kommt immer von Jesus. Wir reagieren darauf, aber er ruft uns und er will uns etwas geben. Und dann verstehen wir, okay, dann stimmen wir überein und sagen, ja, wenn du willst, dass ich das sehen soll, dann will ich das auch. Jesus hat eine Herrlichkeit, das ist, was die Bibel sagt. Und diese Herrlichkeit ist ihm so wichtig, dass wir die sehen, dass er uns zieht und einlädt und motiviert zu kommen, um diese Herrlichkeit zu sehen. Was ist die Herrlichkeit Jesu? Es ist der kostbarste Begriff in der ganzen Bibel. Und wir werden eine Ewigkeit zubringen, das auszuschöpfen. Das ist der zentrale, kostbarste Begriff, die Herrlichkeit. Und für viele ist das ein nichtssagendes, blasses, frommes Wort. Und sie können sich nichts darunter vorstellen. Und das muss anders werden. Und das soll anders werden. Die Herrlichkeit Jesu, das ist die Summe all seiner wunderbaren Eigenschaften. Seine Pracht, seine Klarheit, sein Licht, seine Schönheit, seine Majestät, seine Größe, seine Liebe, seine Weisheit. Alles, was ihn ausmacht, das zusammengenommen, das ist die Herrlichkeit. Und die sollen wir sehen, das ist sein Verlangen. Und vielleicht kannst du dir überhaupt nicht mehr vorstellen, die Herrlichkeit Jesu sehen, was soll denn das bedeuten? Aber immerhin, du hörst und du siehst in diesem Text ganz klar, er will, dass du sie siehst. Und dann kannst du auf zweierlei Weise reagieren. Da kann ich mir noch gar nichts mehr vorstellen, das verstehe ich irgendwie nicht, finde ich irgendwie komisch, lass ich mal beiseite. Das wäre sehr unklug. Oder du sagst, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber er will, dass ich sie sehe und weil er will, dass ich sie sehe, will ich sie auch sehen. Ich muss sie sehen wollen, weil ich bin ja dafür da, seinen Willen zu tun. Dafür bin ich ja da. So, wenn er will, dass ich sie sehe, dann sage ich, verstehe nichts, aber hier bin ich. Ich bin bereit, ich will sie sehen. Und das wäre eine gute Reaktion, weil das ist die Reaktion, die dem Heiligen Geist Gelegenheit gibt, dich jetzt dort hineinzuführen und dir die Augen aufzutun, um die Herrlichkeit Christi zu sehen. Halleluja. Halleluja. Es ist einfach ein allgemeines Gesetz, nicht nur im Geistlichen, im ganzen Leben. Was wir nicht sehen und schätzen, werden wir nicht begehren. Und was wir nicht begehren, werden wir auch nicht bekommen. So, das ist so fundamental, so grundsätzlich. Wir müssen die Herrlichkeit Jesus sehen, weil wie sonst können wir ihn von ganzem Herzen lieben? Wie können wir das höchste und größte Gebot erfüllen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit aller Kraft, von ganzem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand, mit allem. Du sollst ihn lieben mehr als irgendetwas anderes. Das ist das größte und wichtigste Anliegen Gottes. Das ist das wichtigste Gebot. Wie können wir das erfüllen, wenn wir Jesus nur ganz blass und vage sehen und seine Eigenschaften nicht schätzen und rühmen und davon fasziniert sind und begeistert sind? Es ist unmöglich. Du kannst nicht lieben, was du nicht kennst. Das gibt es nicht. So etwas funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht sagen, ja, Gott will, dass ich ihn liebe. Okay, ich liebe ihn, ich kenne ihn nicht, habe keine Ahnung, ich staune nicht über ihn, ich bewundere ihn nicht, ich bin nicht fasziniert, aber ich liebe ihn. So etwas gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es ist eine Steigerung. Sehen, schätzen, fasziniert sein, Bewunderung, Verlangen, Sehnsucht, Liebe. Das ist der Weg. Und ohne dass diese Dinge davor in meinem Herzen passieren, es gibt keine brennende Liebe zu Jesus. Das gibt es nicht. Es gibt eine Menge von Leuten, die bilden sich ein. Sie lieben Gott, wie Paulus sagt. Die reden davon. Sie sagen, sie geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Die Werke zeigen, dass sie ihn überhaupt nicht kennen. Weil das, was Jesus wichtig ist, ist ihnen überhaupt nicht wichtig. Die haben eine ganz andere Agenda, eine ganz andere Reihenfolge ihrer Prioritäten. So, das ist der Plan, das ist der Weg, dass wir uns eins machen mit dem Verlangen Jesu und dass wir seine Herrlichkeit suchen, dass wir begehren, sie zu sehen. Sogar im Stande Null, wir verstehen gar nichts. Aber wir haben verstanden, wir sollen suchen. Und das ist der Anfang, dass der Heilige Geist uns dann führt. Johannes 1. Vers 14, da sind die Jünger, die haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Sagst ja, war ja einfach, die haben ja mit ihm gelebt, die haben ja das alles live miterlebt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Ja, schön für die Jünger, aber was machen wir jetzt? Wie schaut man die Herrlichkeit Jesu an? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und glaub es mir, viele versuchen, Symptome ihres geistlichen Lebens zu kurieren. Geh gleich an die Wurzel. Wenn du Jesus siehst, wenn du erkennst, wer er ist und wenn du von ihm fasziniert wirst und diese Herrlichkeit dein Schatz wird, dann lösen sich viele, viele Probleme, die du bis jetzt nicht lösen konntest. Woher weiß ich das? Weil das Wort es so sagt. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, und das ist nicht eine Beschreibung von allen Gläubigen in der ganzen Welt, das ist, was die erste Generation der Christen damals hatte, was wir auch haben können. Aber es ist nicht eine Aussage in dem Sinne, das ist, was alle Christen haben. Nein, nein, nein. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Bitte schau dir das an hier. Er sagt, wir schauen die Herrlichkeit an und wir werden verwandelt. Die Verwandlung in das Bild Christi geschieht nicht durch Willenskraft. Wir brauchen unseren Willen, wird was ganz anderes. Vielleicht komme ich noch darauf. Aber der Prozess der Verwandlung kommt durch den Heiligen Geist. Und zwar in dem Maße, wie uns die Augen aufgetan werden und wir sehen seine Herrlichkeit. Du siehst oder du wirst verwandelt in das, was du siehst. Das geht übrigens leider auch rückwärts. Das geht auch in die andere Richtung. Schau dir einen Christen an, der sich den ganzen Tag füllt mit Müll, mit irgendwelchen belanglosen Nebensächlichkeiten, der da Stunden vor der Glotze sitzt und sich Zobs und Schlimmeres anschaut, so wird er werden. Das ist, was er sich reinzieht, das ist, was ihn prägen wird, das ist, was seine Gedanken formen wird, das ist, was seine Fantasie füllen will, wird und das ist, wie er dann ausschauen wird und wie er leben wird. Wenn wir die Herrlichkeit Jesu ansehen, dann werden wir in dieselbe Herrlichkeit stufenweise verändert und verwandelt. Halleluja, Halleluja. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Es gibt eine für mich alttestamentliche Parallelstelle zu Johannes 17, 24 und das ist Jesaja 3, oh nee, zu dieser 2. Korintherstelle. Das ist Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Weithin offenes Land, das spricht für Freiheit. So, du siehst hier denselben Zusammenhang. Ihn sehen und in die Freiheit kommen. Halleluja, Halleluja. Was für eine fantastische Aussage. Und es ist ja unsere Berufung. Das ist das Zentrum. Darum sind wir hier, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Das ist unsere höchste und größte und wichtigste Aufgabe. Ja, dazu müssen wir eine Menge von Dingen tun, aber das Zentrum muss erstmal das Zentrum sein. Das müssen wir verstehen und das müssen wir erwählen. Das kommt nicht einfach so als eine neue Priorität zu den vielen anderen Dingen, die wir haben dazu. 2. Thessalonicher 2,14, wozu er auch euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Dazu sind wir berufen. Seine Herrlichkeit wird uns gegeben. Halleluja, was für eine Perspektive, was für eine Aussicht. So, und dazu ist es eben notwendig, dass wir unseren Hunger in Gang bringen, dass wir unseren Hunger befeuern, dass wir darauf Acht haben, dass wir wirklich Verlangen bekommen, dass wir Sehnsucht bekommen, dass wir uns danach ausstrecken. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Das ist so, wie Mose gebetet hat. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das war sein Verlangen. Und Gott hat sein Gebet gehört. Und wenn wir so beten, er wird dieses Gebet erhören. Weil lange bevor wir auf die Idee kamen, überhaupt zum ersten Mal zu beten, zeig mir deine Herrlichkeit, hat er schon darauf hingearbeitet, dass dieser Wunsch endlich einmal entsteht in unserem Herzen. Die Initiative geht von ihm. Er will, dass du sie siehst. Und du fängst nur an zu reagieren und sagst, ja, weil er sie will. Deswegen fange ich auch an, mich danach auszustrecken. Halleluja. So, ich sagte, das, was wir ansehen, das werden wir verwandelt. Und wenn du diesen entsetzlichen Mangel unter uns siehst, zum Beispiel an Demut, diesen grandiosen, gewaltigen Mangel an Demut im Volke Gottes, wo kommt das her? Weil wir die Demut Christi gar nicht wirklich sehen und sie nicht schätzen und begehren und sehen, was für ein Schatz das ist. Und es gibt so viele falsche und seelische Imitate und falsche Vorstellungen von, wie Demut auszusehen hat. Aber wenn wir Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, dann sehen wir Demut. Halleluja. Kennt jemand das kleine Büchlein Andrew Murray, Demut, Kleinod der Heiligen? Kennt das jemand? Das kostbarste Buch, was ich kenne über Demut. Ganz kleines Ding, aber absolut powerful. Ein Klassiker in der englischsprachigen Welt. Leider in der deutschsprachigen, charismatischen, pfingstlichen Szene ist dieser Mann überhaupt nicht bekannt. In der englischsprachigen, christlichen Welt ist das ein Klassiker. Andrew Murray, ein Pastor in Südafrika, ist schon, glaube ich, 1914 zum Herrn gegangen, hat nach seiner Pensionierung hunderte von Büchern geschrieben. So hat er seine Pension gelebt. Und viele davon sind absolute Klassiker. Und da gibt es dieses fantastische Buch Demut, Klein und der Heiligen. Ich habe es viele, viele Male gelesen und ich werde es noch viele, viele Male lesen. Das sind Bücher, die kannst du alle paar Jahre wieder lesen und sagst, hatte ich das schon mal gelesen? Das ist ja ganz neu. Das ist ja mit so einer Klarheit, mit so einer Intensität. Oh, ihr Lieben, Jesus hat gesagt, kommt zu mir, lernt von mir. Was sollen wir lernen? Dämonen austreiben? gut zu predigen, Mega-Churches zu bauen. Was sollen wir lernen von Jesus? Demut und Sanftmut, das sollen wir lernen. Und in der Demut Gottes werden wir Dämonen austreiben und werden die Werke Gottes tun. Aber wenn wir danach trachten, die Werke Gottes zu tun, und Demut ist nicht das Zentrum. Ihr Lieben, wir sind in großer Gefahr. Und es gibt viele, viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, auch aus der jüngsten Kirchengeschichte von Männern und Frauen, die falsche Prioritäten gesetzt haben. Und für die war Zeichen und Wunder wichtiger als das Ebenbild Christi. Und die sind jämmerlich gescheitert. Und jeder, der das heute versucht, wird wieder jämmerlich scheitern. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Ich hoffe, dass wir wirklich unseren Fokus auf das Zentrum haben, was der Herr uns gegeben hat. Und das ist sein wunderbares Wesen. Halleluja. David kannte diesen Schatz, Psalm 27. Dass wir hier, eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit. Ich übersetze mal frei, weil die deutschen Übersetzungen kriegen es alle nicht hin mit Schönheit. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Oder doch, ich verstehe es doch, aber ich finde es einfach empörend. Das Wort dort bedeutet Schönheit. Und die Spanier haben überhaupt kein Problem mit Schönheit. Die Engländer haben kein Problem mit Schönheit. Die Russen haben kein Problem mit Schönheit. Aber wir, das Beste, was wir hinkriegen, ist die Lieblichkeiten. Ja? Was schon besser ist als noch manche andere Übersetzungen. Ja? Wir sollen anschauen die Schönheit des Herrn. Und das war das Verlangen von David. Und er hat nicht nur darum gebeten, er hat nicht nur gesagt, Herr, ich würde gerne die Schönheit des Herrn sehen, sondern nachdem er gebetet hat, hat er einen Lebensstil kultiviert, mit dem er bewiesen hat, dass er es wirklich ernst meint, dass er es wirklich will. Eines habe ich erbeten und nach diesem will ich trachten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Man kann für was beten und dann vergisst man es. Aber wir müssen zeigen, dass wir das wirklich wollen. Schätze werden nicht einfach so vor unsere Füße geworfen. Schätze müssen gesucht werden. Danach muss man forschen, dafür muss man auch viel hingeben. Und da braucht es viel, viel, viel Mühe und Fleiß und Disziplin. Schätze werden nicht einfach so auf dem Gehsteig gefunden, nehmen wir so da lang spazieren. Die müssen gesucht werden. Und Gott hat Schätze. Und der größte Schatz ist Christus selber. Das ist der größte Schatz. Und wir sollen unsere Freude an ihm haben. Oh, mir gefällt das so. Johann Sepp Bach. Jesus, meine Freude. Halleluja, hat dann Choral geschrieben. Jesus, meine Freude. Der kannte den Herrn. Und wenn du mal Bach-Musik gehört hast, dann geht dein Geist auf und jubelt. Ist anderer Musikstil, als wir heute haben. Aber da ist etwas von Gott drin. Es ist gewaltig. Es ist einfach gewaltig. Ja? Es gibt Musik, die hörst du und sagst, oh. Und dann gibt es Musik, die hörst du, ah. Ja? Das ist der Unterschied. Dein Geist weiß mehr über, wo das herkommt, als du selber in deinem Verstand. So, wenn du nach Musik fragst, ja, welche Musik darf ich hören, was ist akzeptabel? Ich sage immer, bete eine Stunde in Sprachen und dann hör dir die Musik an und dann achte darauf, was dein Geist tut. Wenn dein Geist sagt, dann ist das keine Musik für dich. Und wenn dein Geist sagt, Halleluja, Gott ist gewaltig, Gott ist groß, das ist Musik, die dir hilft in deinem geistlichen Leben. Viele Leute sagen, ja, sag mir, welche Bands darf ich hören und welche nicht. Ich sage, so funktioniert nicht. Der Geist Gottes ist in dir. Ihr habt die Salbung und die lehrt euch alles. Weil ich gebe dir eine Liste und irgendeine schräge, seelische, halbdämonische Band ist nicht drauf. Und dann sagst du, siehst du, die ist nicht auf der Liste, also okay. Ja? Viele Leute versuchen, sich an jemanden zu hängen, der Gott kennt. Und wollen das kopieren und wollen das nachmachen. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Du musst aus erster Hand gelehrt werden. Es ist der Heilige Geist, der dein Lehrer ist. Andere können dich nur ermutigen, hinzugehen zum Heiligen Geist und von ihm zu lernen. Aber du musst ihn als dein Lehrer haben. Und er will dir die Augen auftun. Und er will dir die Schönheit und die Herrlichkeit Christi zeigen. Halleluja. Das ist, was der Heilige Geist tut. Ach, hier noch was von David. Ich werde schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Antlitz mich sättigen. Sagt, ja, wenn wir im Himmel sind. Was sagt David? Wenn ich erwache. Das ist normal für mich jeden Morgen. Nicht, wenn er irgendwann im Himmel ist. An deinem Anblick mich sättigen. Wir haben ein Verlangen nach Faszination, von etwas Schönem erfüllt zu sein und angezogen zu sein. Und entweder ist das Titanic oder die Herrlichkeit Christi. Und wir sehnen uns danach, etwas Hingebungsvolles, etwas Aufopferungsvolles, etwas Schönes, etwas Majestätisches zu geben. Warum pilgern Leute in Amerika zum Grand Canyon? Warum machen sie das? Ja? Weil sie auch ungläubig, weil sie fasziniert sind von dieser Majestät, dieser Größe. Ich kenne es leider nur von Fotos bis jetzt. Ja, aber von dieser Weite, von dieser Wucht, von dieser Faszination einfach sind sie angezogen und da gehen sie hin. Ja. Ein ganz kleiner Mensch steht da an der Klippe und ein riesen gewaltiges Panorama. Warum gehen die da hin? Um ihren Selbstwert aufzupäppeln? Die haben ein Verlangen, etwas Großes zu sehen, etwas Herrliches, etwas Schönes zu sehen. Das ist in jedem Menschen und Hollywood beutet dieses Verlangen aus und betrügt die Menschen. Aber wir haben das Original, wir haben die Herrlichkeit, die Größe, die Majestät, die Schönheit Jesu. Halleluja. Und die soll uns sättigen. Und je mehr wir wirklich innerlich befriedigt, gesättigt, erfüllt, gestillt sind in unserem Verlangen in der Gemeinschaft mit dem Herrn, umso leichter fällt es, zu den verlockenden Angeboten dieser Welt Nein zu sagen. Man kann sagen, danke, brauche ich nicht, ich bin schon satt. Aber wenn du hungrig bist, hungrige Leute sind bereit, über alles herzufallen. Weil sie Hunger haben und dieser Hunger will gestillt werden. Und Gott ist dazu da, uns zu sättigen. Er selber, nicht die Werke, nicht dein Dienst, nicht die Resultate deines Dienstes. Er selber will dich sättigen. In diese Falle sind leider viele gefallen. Und ihr Dienst wurde ihr Götze. Und das geht niemals gut aus. Gott will uns erfüllen und er will uns sättigen. Und wenn wir dann gesättigt sind aus dem Überfluss, können wir dann andere segnen, andere ermutigen, anderen dienen. Aber nicht andersherum. Es beginnt damit, dass wir ihn sehen, dass wir von ihm angefüllt werden und von ihm gesättigt werden. Halleluja. Halleluja. Jetzt lass uns zu Hebräer Kapitel 12 gehen. Und hier lernen wir jetzt, wie sieht man auf Jesus? Das ist die große Frage. Ja, er ist ja nicht mehr hier, er ist ja nicht sichtbar. Also wie kann man auf ihn sehen? Was meint die Bibel, wenn sie sagt, sieh ihn an? Wie funktioniert denn das? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Hebräer Kapitel 12 gibt uns die Antwort. Und dort heißt es, hinschauend auf Jesus. Eigentlich wegsehen von allem anderen auf Jesus. Das müsste man eigentlich so übersetzen. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Achtung, jetzt kommt's. Vers 3, immer noch derselbe Gedanke, auf ihn sehen. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass auch ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Betrachtet ihn, wir sollen Jesus betrachten. Bitteschön, wie betrachtet man Jesus, der nicht da ist und den man nicht sehen kann? Das ist die große Frage. Und die ist sehr leicht zu beantworten, indem wir ein bisschen hineinschauen in das Wort Gottes. Und die Bedeutung von diesem Wort betrachten ist folgende. Etwas wieder aufs Neue erwägen, neu bedenken, denken an. Das ist die Bedeutung dieses Wortes betrachten. So, das hat gar nichts mit den Augen zu tun, das hat was mit dem Denken zu tun. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir den Schlüssel, wie wir wirklich lernen können, Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen. Die Evangelien, die wir haben in unserer kostbaren Bibel, die sind heilig geistgemalte Porträts von Jesus. Da schauen wir Jesus an. Da sehen wir nur noch ein paar andere kostbare Schriftstellen, die ihn beschreiben. Und diese Passagen, die sollen wir anschauen, mit denen sollen wir uns beschäftigen, auf die sollen wir sehen, immer wieder sehen und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. und sagen, öffne mir die Augen, lass mich verstehen, worum es hier wirklich geht. So wenn wir in die Bibel schauen, wir wollen Jesus sehen und dann sehen wir ihn an so vielen Stellen im Alten Testament, in Bildern, in Symbolen und dann sehen wir ihn in seiner ganzen Pracht im Neuen Testament. So, wir füllen unser Denken. Wir gehen mit dem Wort Gottes so um, wie Gott geboten hat. Es hat sich immer noch nicht ganz rumgesprochen. Es gibt mehr und Tieferes als chronologisches Bibellesen. Gott möchte, dass wir mit seinem Wort so leben, wie er geboten hat, dass wir damit leben sollen. Und das bedeutet, wir schauen auf das Wort, wir füllen unsere Gedanken, wir bedenken es immer wieder, wir bewegen uns in diesen Dingen. Wir schauen darauf, wir beschäftigen uns damit. Und das wird beschrieben in verschiedenen Stellen. Ich lese mal eine vor und dann nenne ich noch ein paar andere. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst darüber sinnen, nachdenken, dein Denken füllen, es erwägen, es immer wieder neu überdenken. Das ist, was gemeint ist. Darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Warum? Damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was geschrieben steht. Die Kraft zum Gehorsam kommt durch das Nachsinnen des Wortes. Die kommt nicht aus Willenskraft, das ist ein Irrtum. Die Kraft zu tun, was Gott uns geboten hat, kommt aus dem Wort selber. Das Gebot ist gleichzeitig der Weg zur Erfüllung des Gebotes, weil jedes Gebot ist Gottes Wort und voller Kraft und Leben und Geist. Und jedes Gebot ist, weil Gott gut ist, niemals eine Überforderung, sondern wenn Gott etwas gebietet, dann ist immer dahinter, auch wenn es da nicht steht, und ich gebe dir das Vermögen zu tun, was ich dir geboten habe. Wenn du so Gott nicht siehst, dann wirst du zusammenbrechen unter der Last der Gebote, die du findest in der Bibel. Du wirst zusammenbrechen. Aber wenn du verstehst, jedes Gebot ist eine Verheißung, weil Gott geboten hat, dass ich das tun soll. Und weil er treu ist, weiß ich, er lehrt mich und er gibt mir das Vermögen zu tun, was ich tun soll. Er gibt mir sogar erstmal das Wollen. Er wirkt in mir das Wollen und das Vollbringen. Gott wirkt Wunder in unserem Herzen durch die Kraft seines Wortes. Und alles, was er möchte, ist, dass wir kommen und Zeit verbringen und das Wort anschauen, das Wort aufnehmen, das Wort bedenken und uns füllen mit diesem Wort. Das ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen christlichen Leben. Und das hat David, der Liebhaber des Wortes und der Liebhaber Gottes, der hat das erkannt. Lies einmal Psalm 1 und da siehst du, wie das Nachsinnen über das Wort der Schlüssel ist zum Gelingen, der Schlüssel ist zum Erfolg. Das ist der Grund, warum Paulus sagt in Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch oder in euch. Das soll kommen und dann bleiben und wohnen. Nicht einmal die Woche am Sonntag zu Besuch kommen. Das Wort soll wohnen. Und jeder, der irgendwie vielleicht etwas nicht ganz leicht verträgliche Verwandtschaft hat, kennt den gesegneten Unterschied zwischen Besuch kommen und wohnen. Da gibt es manche Leute, die können mal zum Kaffee kommen und wir schaffen das, wir ertragen das. Aber wenn dieselben Leute plötzlich mit Koffer vor der Tür stehen und sagen, ich bin jetzt da und ich bleibe jetzt und ich wohne jetzt bei euch, dann werden wir ein langes Gesicht machen. Da ist ein Unterschied. Wenn das Wort kommt und wohnt bei uns, dann heißt es vielleicht, ich möchte den Schrank jetzt da haben und ich möchte den Sessel umstellen und die Gardinen müssen auch gehen. Wenn da jemand wohnt, der stellt die ganze Wohnung um. Und wenn das Wort wohnen soll, das räumt das Mobiliar um. Vielleicht sogar Mobiliar raus. Das Wort soll wohnen, nicht zu Besuch kommen. Das ist ein sehr bedeutsamer Unterschied. Das Wort soll wohnen. Und wie wohnt das Wort? Indem ich es einlade, indem ich damit Zeit verbringe und mich fülle. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass es ganz, ganz, ganz tief geht und in mir arbeitet. Das Wesen des neuen Bundes ist, dass Gott sein Wort auf unser Herz schreibt. Jeremia 31, Vers 33. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Und viele leben zwar mit der Bibel und lesen das Neue Testament, aber sie lesen es in der Mentalität des alten Bundes und sind unter dem Gesetz, sind geknechtet, sind unter Verdammnis und fühlen sich immer nicht gut genug und haben nie Freiheit und Kühnheit zum Zugang zum Heiligtum, weil sie immer unter Verdammnis sind, weil sie immer merken, hier habe ich das nicht gemacht, da bin ich zu kurz gekommen, da habe ich gesündigt, da habe ich falsch gemacht. Das Gesetz sagt, tu all das und dann wirst du leben. Das Problem ist, du kommst nie dazu, alles zu tun. Und deswegen wirst du nie leben. Das Gesetz ist nicht der Plan Gottes. Das war eine Vorbereitung. Aber das Eigentliche ist der neue Bund. Und was ist der neue Bund? Ich gebe dir Leben und dann wirst du tun, was du tun sollst. Das ist genau andersrum. Gesetz, tu alles und dann wirst du leben. Klappt aber nicht. Und die Gnade, der neue Bund sagt, du bekommst Leben und dann wirst du diese Dinge tun, wirst sehen. Halleluja, Gott befähigt uns, er wirkt in uns das Wollen und Vollbringen. Er tut sein Werk. Ach, ich lese noch eine schöne Passage, die mir gerade hier in den Sinn kommt. Aus Hebräer. Oh, was für eine wunderbare Aussage da über die Beziehung, über das Wirken Gottes mit uns. Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt achtet darauf. Indem, wie tun wir seinen Willen? Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Wie tun wir seinen Willen? Indem wir uns ihm hingeben, auf ihn warten und erlauben, sein Werk in uns zu tun. Er wirkt in uns das, was vor ihm wohlgefällig ist. Was für eine entlastende und ermutigende und wunderbare Botschaft. Das ist der neue Bund. Und Gott sagt, ich schreibe mein Gesetz auf dein Herz. Gott schreibt sein Gesetz auf das Herz. Das heißt, Herz und Wort gehen eine Einheit ein. Das Herz wird geprägt, imprägniert. Es bekommt das eingraviert und kann das nie wieder verlieren. Das Herz bekommt das Wort Gottes und wird dadurch transformiert. Das ist der Segen des neuen Bundes. Und Gott sagt, er schreibt sein Wort auf unser Herz. Aber Achtung! Genauso gibt es ein Gebot, schreibe du meine Gebote auf dein Herz. Ja, wie denn jetzt? Eben hören wir die gute Botschaft, Gott schreibt und jetzt soll ich selber schreiben? Ja, wie denn? Was ist denn jetzt richtig? Beides. Oftmals, da gibt es Schriftstellen, die scheinen sich zu widersprechen und dann debattieren wir. Die eine Seite sagt, nein, das ist richtig, die andere, nein, das ist falsch, das ist genau andersrum. Hey, Gott ist nicht widersprüchlich, Gott ist nicht verwirrt. Und er sagt, ich schreibe mein Wort auf dein Herz. Und dann sagt er, jetzt schreib du. Er schreibt, indem du schreibst. Er schreibt sein Wort, indem du sein Wort. Aber wie schreibt man sein Wort auf das Herz? Das ist ja ein geistlicher Begriff. Das ist ja nicht eine Blutpumpe. Also, und da kommen wir ja auch nicht so ohne weiteres ran. Also wie schreibt man auf das Herz das Wort? Wenn wir die richtigen Fragen stellen, kriegen wir die richtigen Antworten. Es ist so wichtig. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir müssen Fragen stellen. Das war Sesamstraße, ja? Wir müssen lernen, Fragen zu stellen. Und Fragen an den Text zu stellen. Fragen an den Lehrer zu stellen. Das ist der Heilige Geist. Und dann lehrt er uns aus dem guten Buch. So, die Frage ist, ja, wie schreiben wir auf unser Herz? Die Antwort, Psalm 45, Vers 1, es wallt mein Herz von gutem Worte, ich sage meine Gedichte dem König, meine Zunge, Achtung, meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers. Du schreibst, indem du sprichst. Und du sprichst nicht einfach in die Luft, du sprichst zu ihm, du betest ihn an, suchst sein Angesicht und dann nimmst du das Wort, das der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz legt, das nimmst du und dann sprichst du das Wort in das Angesicht Gottes. Und bitte sag nicht, wofür soll denn das gut sein? Das weiß er doch, er ist doch der Autor dieser Bibel, warum soll ich ihm jetzt einen Bibelvers sagen? Es geht nicht um ihn, es geht um dich. Du schreibst das Wort auf dein Herz, indem du sagst, Gott, das ist dein Wort, das ist die Wahrheit, das muss ich erleben. Und jeder Widerstand in meinem Herzen, jede Trägheit, jede Stumpfheit, jede Passivität, jede Ablenkung, jeder Unwillen, jede Unlust muss sich beugen vor der Kraft deines Wortes. Ich bleibe dran und ich warte, bis diese Barrieren fallen. Halleluja. Das ist, wie wir Gott kennenlernen. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Ja. Halleluja. Wie es so schön im Westminster Confession heißt, der Heilige Geist lehrt uns durch das geschriebene Wort Gottes. Was für ein Schatz, aber leider heute von vielen nicht mehr beachtet. So, wir schreiben, indem wir sprechen. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit Zuversicht, mit Dankbarkeit, mit Glauben, mit Erwartung, mit viel, viel, viel Anbetung. Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denkt nach. Derjenige, der stundenlang vor der Glotze sitzt und sich mit diesem ganzen Dreck der Soaps und Schlimmerem füllt, kann diesen Vers nicht gehorchen, weil da der ganze Müll in seinem Verstand, in seiner Fantasie abgelagert ist. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir erzogen werden vom Geist der Welt oder vom Heiligen Geist? Wir müssen uns entscheiden. Und wenn wir uns entscheiden für den Heiligen Geist, dann sagen wir zum Müll dieser Welt genug. Ich habe genug davon bekommen, das reicht bis in alle Ewigkeit. Ich brauche nichts mehr davon, das reicht. Dankeschön, fertig mit dem. Halleluja. So, was wir jetzt zum Schluss dieser kurzen Botschaft tun werden, wir schauen uns einige Aspekte dieser Herrlichkeit Christi im Wort einfach mal an. Ah, ein Beispiel auch nicht im Wort. Mal sehen, ob ich dazu komme. Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, schreibt Johannes, ich war am Tag des Herrn im Geiste und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, welche sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Versammlungen, lasse ich jetzt mal die Aufzählung weg, Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der sieben goldenen Leuchter einen gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber an seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund hervor ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Und jetzt siehst du, wie gewaltig die Wirkung war auf Johannes. Das sind nur magere Worte, die müssen gefüllt werden, die müssen vom Heiligen Geist lebendig gemacht werden. Aber Johannes beschreibt, wie gewaltig das war, was er gesehen hat. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er war komplett überwältigt von dieser Majestät und dieser Pracht und dieser Herrlichkeit. Und er legte seine Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig bis in die Zeitalter der Zeitalter und habe die Schlüssel des Hades, des Todes und des Hades. Halleluja. Und so eine Passage nehmen wir und die lesen wir und darüber denken wir nach und dann beten wir mit diesen Worten unseren Jesus an. Er ist der, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Und wenn du das lang genug tust, dann fängt an, etwas in dir sich zu entwickeln und du fängst an zu verstehen, was sind die Augen wie eine Feuerflamme? Das ist die heilige Eifersucht Gottes, der sagt, ich will dich, ich habe einen ungeheuren Preis für dich bezahlt und ich will dich jetzt ganz und ich will nicht, dass du dein Herz teilst und ich will nicht, dass du rumchurst mit den Götzen. Das ist das, was Paulus sagt. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Wieso muss man überhaupt Christen so etwas schreiben, dass die keine Gemeinschaft mehr mit Dämonen haben sollen? Weil Christen so verblendet und so blind sein können, dass sie denken, ich habe Gemeinschaft mit Dämonen, aber das macht nichts, Gott hat mich ja lieb und alles ist gut. Und Paulus bringt wieder diese heilige Eifersucht Gottes. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Hütet euch davor. Wir gehören ihm und er will uns ganz und er schaut uns an mit durchdringenden Augen. Und da ist nichts verborgen und nichts irgendwie im Dunkeln, sondern das Licht geht durch. Halleluja, das ist unser Jesus. Oh, Halleluja. Und dann ein scharfes Schwert aus seinem Mund. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das durchdringt, das überführt, das Furcht Gottes bringt, das motiviert, das aufbaut, das ermutigt, das trennt, das, was nicht zusammengehört. Das ist, was wir brauchen. Dieses scharfe Schwert aus seinem Mund. Und das tut sein Werk und dem entgeht nichts. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Lukas Kapitel 1. Maria beschreibt prophetisch den wunderbaren Dienst von Jesus. Und guck mal, was sie für Worte wählt. Wie würden wir den Dienst von Jesus beschreiben? Sie hat eine interessante Beschreibung hier im Heiligen Geist. Große Dinge, Vers 49, hat der Mächtige an mir getan. Heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Das ist ein kleiner Humanismustest, wenn du sagst, oh, das finde ich aber schade. Dann stehst du noch auf der falschen Seite. Aber wenn du sagst, Halleluja, das ist Jesus, die Hochmütigen werden gedemütigt, die werden von Thronen gestoßen, weil sie nicht Recht haben, auf diesen Thronen zu sitzen. Das ist mein Jesus, der bringt wieder Ordnung ins Machtgefüge. Das ist mein Jesus, Halleluja, dann bist du auf der richtigen Seite, wenn du dich darüber freuen kannst. Dann sagst du, ach, die Armen, die werden jetzt vom Thron gestoßen, wie wird es denn jetzt zergehen? Ach, die tun mir aber leid. Hallo, lass uns auf der Seite Gottes stehen und sagen, die Gerichte Gottes sind gerecht. Halleluja. Die Gerichte Gottes sind wunderbar, wenn du siehst in Offenbarung, da sind die Gerichte und die schon vollendeten Heiligen, die beten Gott an über Gerichte, die er tut. Wenn da noch ein Funken von Sentimentalität wäre, die würden sagen, Gott, muss das so heftig sein, kannst du nicht ein bisschen liebevoller sein? Die Gerichte sind die Liebe Gottes. Und dadurch erreicht er seine Ziele. Und jeder hat die Möglichkeit, in den Gerichten umzukehren und Buße zu tun und sich retten zu lassen. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern gefüllt und Reiche leer fortgeschickt. Was für eine fantastische Beschreibung von Jesus. Da ist auch schon das mit drin, was wir in einem anderen Bild haben. Löwe und Lamm. Freundlich, entgegenkommt, wohlwollend, gütig, hilfreich für den Schwachen, der sagt, ich war daneben, das war verkehrt, das tut mir alles leid, ich will anders werden, ich will verändert werden. Und da ist die ausgestreckte Hand Gottes, ja, ich glaube dir und ich helfe dir. Aber die, die im Stolz einhergehen, die sich rechtfertigen, die ihre Sünde entschuldigen und auf andere abwälzen und nicht Verantwortung nehmen wollen für ihr eigenes Leben, für ihre Entscheidungen, Gott widersteht ihnen. Und weil du auf Gottes Seite stehen willst, musst du sagen, ja, das ist richtig, dass Gott den Stolzen widersteht. Und das heißt, in meinem Seelsorgedienst werde ich das auch tun, weil ich ein Nachahmer Jesu bin. Und dann ist Schluss mit dem humanistischen Gesäusel. Halleluja. Menschen werden gesund, wenn Jesus sie anfasst. Und er fasst sie so an, wie sie es brauchen. Die Schwachen kriegen Trost und Ermutigung und Gnade ohne Ende. Und die Stolzen kriegen eins zwischen die Stirn. Halleluja. Nicht, weil er böse ist über sie, sondern weil er sagt, das ist die einzige Möglichkeit, die vielleicht noch irgendwie wieder wach zu kriegen. Und denen zu helfen, zur Buße zu kommen. Gott widersteht dem Stolzen und gibt dem Demütigen Gnade. Und viele, viele Gemeinden versuchen, eine Gemeinde zu bauen ohne dieses Prinzip. Und sie befördern die Stolzen und sie widerstehen den Demütigen. Und sie sind blind und sie kriegen alles durcheinander. Aber Jesus ist Löwe und Lamm. Der weiß, wann er stark sein muss und er weiß, wann er schwach sein muss. Er kriegt das nie durcheinander. Halleluja. Und überhaupt diese Mischung, wo gibt es denn diese Mischung? Es gibt viele Löwen Und viele sanfte Lämmer, die nichts auf die Reihe kriegen. Und viele Löwen, die rumbrüllen und viel Theater machen. Aber wo gibt es Löwe und Lamm in Kombination, in Harmonie miteinander? Geh durch die ganze Politprominenz und Promis und was du alles finden kannst und finde jemanden, der Löwe und Lamm in sich vereinigt. Du wirst es nicht finden. Das gibt es nicht auf dieser Welt. Das ist Himmel. Das ist absolut göttlich und übernatürlich. Und wir müssen diese Mischung schätzen und bewundern. Und so, wie wunderbar, dass Jesus das beides ist. Er ist nicht nur das Lamm, er ist nicht nur der Löwe, er ist beides. Und beides in wunderbarer Harmonie vereint, ohne dass es irgendein Widerstand in ihm hervorruft. Es passt beides wunderbar zusammen. Halleluja. Ein anderer Aspekt, ich muss zu Ende kommen. Ein anderer Aspekt der Herrlichkeit Gottes, aber das führe ich jetzt nicht aus. Ich erwähne nur noch ein paar von diesen Kostbarkeiten. Gott, der Herzenskenner, die Jünger reden. Wer ist denn wohl der Größte untereinander? Und Jesus kommt dazu und er hat ihre Gedanken gesehen. Die haben ihm nicht erzählt, aber er hat verstanden, was sie gesagt haben. Er hat die Gedanken ihres Herzens gemerkt. Halleluja, Halleluja, was für eine fantastische Eigenschaft. Oh, denk an seine Weisheit, mit der er seine Widersacher beschämt hat, diese unnachahmliche Weisheit. Da kommen Leute zu ihm, stellen Fragen, nicht weil sie lernen wollen, weil sie etwas hören wollen, um ihm zu schaden, um ihm Böses zu tun. Und er durchschaut das sofort. Wir würden unsere Naivität sagen, ach guck mal, interessant, die wollen jetzt auch lernen. Jesus hat verstanden, die wollen nicht lernen. Und deswegen war er nicht bereit, ihnen eine Antwort zu geben. Und er hat sie herausgefordert. Sie haben ihn gefragt, ja, in welcher Vollmacht tust du das? Die haben gesehen, wie er den Tempel gereinigt. Das war ein Skandal. Das war in allen Zeitungen auf der ersten Seite, glaub es mir. Das war ein ungeheurer Skandal. Den heiligen Tempel mit Peitsche. Und dann wollen sie wissen, wie kommst du dazu? Was ist deine Berechtigung? In welcher Vollmacht tust du das? Eine gute Frage, aber die wollen die gar nicht wissen. Das ist eine Scheinfrage. Und er sagt, ja, das sage ich euch gerne, aber vorher frage ich euch eine Frage. Die Taufe des Johannes, war das vom Himmel oder hat Johannes sich das selber ausgedacht? Und mit einer einzigen Frage hat er die Verlogenheit ihres Herzens offenbar gemacht. Eine einzige simple Frage, das war ja keine komplexe theologische Frage, das war ja ganz einfach. Und er hat ihre ganze Verlogenheit offenbar gemacht. Die Schrift sagt, die dachten mal sich selbst, wenn wir sagen, das war vom Himmel, dann wird er sagen, und warum habt ihr euch da nicht taufen lassen? Warum habt ihr auf den Bußruf nicht geantwortet? Wenn wir aber sagen, das war vom Menschen, dann kriegen wir Ärger mit dem Volk, weil die glauben alle, er war ein Prophet. Und dann dachten sie, wie viele Politiker und wie viele christliche Politiker auch, ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Die wussten sehr wohl, aber die wollten nicht antworten, weil sie wussten, die Antwort bringt sie in eine Bedrängnis. Die Antwort offenbart ihre Doppelbödigkeit, ihre Heuchelei. Eine einzige simple Frage und das ganze Thema ist auf dem Tisch. Wir bräuchten Stunden des Gesprächs, bis es vielleicht annähernd irgendwie in diese Richtung ginge. Er macht das mit einer einzigen Frage. Genial. Einfach nur genial. Oh, Halleluja. Halleluja. Johannes 7, die Herrlichkeit Jesu in seiner Autorität. Johannes 7, etliche von ihnen wollten ihn greifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den Hohepriestern. Nun kamen die Diener zu den Hohepriestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Also die wurden geschickt, um ihn festzunehmen und eben zu den Hohepriestern zurück. Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Hör mal, was die sagen. Die Diener antworteten: Nie hat ein Mensch geredet wie dieser. Mit anderen Worten, wir haben gemerkt, der hat Autorität und wir haben leider nur einen Auftrag von euch und ihr habt keine Autorität. Was sollen wir mit diesem Mann tun? Wir haben keinerlei Handhabe, wir haben keine Vollmacht, ihn anzutasten. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Wow, das ist unser Jesus. Da heißt es, Markus 1, 22, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. So, jetzt weißt du, wie die Schriftgelehrten gelehrt haben. Das war ungefähr so wie Wort zum Sonntag. Ja, so auf diesem Säuselniveau. Aber Jesus hat geredet wie einer, der Vollmacht hat. Der wusste, was er wusste und der wusste, was er zu sagen hat. Und er hat Leute angesprochen und herausgefordert. Und das war nicht irgendwie nur so ein netter Beitrag, sondern da musste man sich entscheiden. Seine Rede hat dazu geführt, dass Leute wussten, ich muss jetzt damit umgehen, ich muss eine Entscheidung treffen. Er redete wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Oh, Halleluja. Johannes 18, die Gefangennahme Jesu. Was für eine gewaltige Geschichte, die seine Autorität beschreibt. Johannes 18, Vers 3. Nachdem nun Judas, die Rotte von den Obersten und Pharisäern, Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Fackeln, Lampen und Waffen. Jesus aber, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Was für eine interessante Situation. Ja, wir müssen uns vorstellen, das war ja halb dunkel dort. Und die wollten Jesus festnehmen, aber Jesus war mit vielen seinen Jüngern und im Dunkel, die wussten ja nicht, wer ist Jesus. Da war ja nicht ein goldener Heiligschein um sein Haupt und sie wussten sofort, der ist es da, der im Dunkeln so leuchtet. Nee, die sahen alle gleich aus. Ja, und Jesus kommt ihnen entgegen. Er wusste genau, sie suchen ihn. Und er sagt, wen sucht ihr? Was für eine schöne Ironie. Und sie antworten, Jesus, den Nazarener. Spricht Jesus zu ihnen. Und hier ist leider das mit der Übersetzung irgendwie nicht so gelungen. Er steht, ich bin es. Was er dort sagt, ist, ich bin. Und das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich bin, sagt er. Und in dieser Vorstellung und dieser Proklamation seines Namens war so eine Power, so eine Kraft. Vers 6, als er nun zu ihnen sprach, ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Der hat nur gesprochen und die mit ihren Waffen fallen alle um. Warum hat Jesus das gemacht? Um zu zeigen, wie die Machtverhältnisse sind. Nicht ihr kommt in Übermacht und Überzahl und nehmt mich fest, sondern ich gebe mich jetzt gleich in eure Hände, weil ich das Lamm Gottes bin und ich bin das Opferlamm. So, da liegen die alle auf dem Boden und Jesus sagt, okay, probieren wir das Ganze nochmal. In der Zwischenzeit, das steht da nicht, aber das ist meine Theorie, in der Zwischenzeit hat er den Engeln, die ihn immer begleitet haben und geschützt haben und eskortiert haben, die ihm eine göttliche Immunität gegeben haben, denen hat er gesagt, okay Jungs, danke für euren Dienst, jetzt dürft ihr gehen, die letzten Meter gehe ich alleine, ich brauche euren Schutz nicht mehr. So, er schickt die nach Hause. Das ist meine Theorie, das steht da nicht, bitte. Musst du glauben, musst du nicht glauben, aber was du glauben musst, ist der Text. Jesus versucht es noch einmal und sagt, wen sucht ihr? Und die hatten schon Angst, er würde wieder sagen, ich bin, und die fallen wieder alle um. Aber jetzt fallen sie nicht um. Warum? Weil er seine Macht nach Hause geschickt hat. Und er gibt sich jetzt in die Hände der Sünder. Und garantiert, bis zu ihrer Pensionierung haben diese Wachleute gesagt, das war die merkwürdigste Festnahme, die wir jemals in unserem Dienst gehabt haben. So etwas hat es niemals vorher und niemals nachher. Und sie haben sich Gedanken gemacht, was war das für ein Mensch? Wie konnte so etwas passieren? Der hat nur gesprochen und wir purzelten alle zu Boden. Die Macht Jesu, die Autorität Jesu. Oh, herrlich ist das. Wunderbar, wunderbar. Guck, hier sagt er an anderer Stelle, meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könnte und er mir 12 Legionen Engel bereitstellen würde? Jesus war nicht hilflos. Jesus war in Macht da und war total geschützt und die Sünder konnten ihn nicht anrühren. Einmal wollten sie ihn, weil sie über seine Predigt so erbost waren, sie wollten ihn die Klippen runterstoßen. Und die Schrift sagt, er ging einfach mitten durch sie hindurch. Einfach mitten durch. Die konnten ihn nicht anrühren. Die konnten ihn nicht. So, Jesus ist nicht der gescheiterte Sozialrevolutionär, der schließlich festgenommen wurde und dann gekreuzigt wurde. Jesus hat sich in die Hände der Sünder gegeben, weil er wollte das. Er wollte, dass sie mit ihm das tun, was Gott zuvor beschlossen hat und was Jahrhunderte vorher David schon prophezeit hat. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Eine Hinrichtungsart, die es zu der Zeit überhaupt noch gar nicht gab. Jahrhunderte später haben die Römer das eingeführt. Aber Gott hat diesen Plan gehabt. Gott hat das alles so vorhergesehen. Die Zeit drängt, aber ich kann es nicht anders. Ich muss doch noch eines von Jesus über seine Autorität sagen, weil mich das so dermaßen fasziniert. Und wir jetzt gerade vor wenigen Tagen nochmal uns das angeschaut haben. Das ist nicht Bibel, das ist Ben-Hur. Kennt jemand den Film Ben-Hur? Ich habe ihn viele Male gesehen und ich glaube, jetzt vor 2 Wochen haben wir ihn gesehen und ich habe ihn noch nie mit so viel Genuss gesehen wie jetzt. Also ich plane ihn noch einmal zu sehen. Und da gibt es eine fantastische Szene. Ich weiß nicht, ob du schon mal darauf geachtet hast, überhaupt der ganze Film, der fängt an, A Tale of the Christ, eine Erzählung des Christus. Es geht nicht ums Wagenrennen, es geht nicht um Ben-Hur, es geht um, wer Christus ist. Und das ist auf eine so raffinierte, versteckte Art und Weise gemacht, dass die allermeisten Leute das nicht wahrnehmen. Guck hin, am Anfang, A Tale, eine Erzählung von dem Christus. Das ist Ben-Hur. Und Jesus kommt nur wenige Male in dem Film vor, aber einmal ist es die Szene, Ben-Hur war schon geächtet und wurde als Galeerensklave durch die Wüste geschleift zum Meer und sollte dann dort den Rest seines Lebens auf den Galeeren verbringen dort. Und der Hauptmann, der diesen Zug von Gefangenen geführt hat, der hatte schon ein besonderes Auge auf Ben-Hur geworfen und war dem gar nicht wohlgesonnen. So, die kamen an eine Stelle irgendwie, wo Wasser war, und dann haben die sich alle auf Wasser gestürzt und wollten Wasser haben. Ben-Hur war schon fast am Verdursten und lag da auf dem Boden und er wollte Wasser und jemand hat ihm das Wasser noch irgendwie entzogen. Ich glaube sogar dieser Hauptmann selber. Und dann kommt Jesus. Und du siehst Jesus nur von hinten, du siehst nicht sein Gesicht, geschickt gemacht. Aber wenn dieser Regisseur nicht Jesus kennt, dann weiß ich nicht. Und du siehst Jesus von hinten und da ist dieser Hauptmann, Jesus beugt sich und dann mit der Hand, mit so einer Kelle, dann gibt er ihm Wasser. Und dann schaut Ben-Hur in das Gesicht von Jesus. Du siehst nicht das Gesicht von Jesus, du siehst Ben-Hur. Und du siehst, dass er etwas sieht, was ihn bis ins tiefste Innerste packt und trifft. Und dann sieht dieser hässliche Hauptmann, der sieht dann, was Jesus tut und ist total wütend. Ich habe gesagt, dem nicht. Und Jesus steht auf. Kamera von hinten über die Schulter und er schaut diesen Hauptmann an, der viel Autorität hatte, der viel Macht hatte, der sehr zornig war. Jesus schaut ihn an und der Mann bröckelt und schmilzt dahin und wird völlig unsicher und weiß nicht, was er machen soll und wie er antworten soll und sagt dann, okay, wir gehen jetzt weiter. Was für eine Autorität. Der hat nicht ein Wort gesprochen, der hat ihn nur angeschaut. Und dieser mächtige Mann bröckelt und krümelt und löst sich auf. Und das Gesicht verliert seine Fassung. Und all seine Power ist dahin. Nur weil Jesus ihn anschaut. Ein Blick, das ist Jesus. So, du bist jetzt motiviert, Ben-Hur mal anzuschauen, nicht wahr? Halleluja, was für ein herrlicher Gott, was für eine Majestät, was für eine Kraft, was für eine Person. Halleluja, denk nicht, wenn Jesaja sagt, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte, dass das von Jesus redet in seinem Leben, das redet von Jesus am Kreuz. Aber niemand war so stattlich, so beeindruckend, so unvergesslich wie Jesus. Halleluja, er war Gott in Menschengestalt und hat ihn repräsentiert auf eine wunderbare Art und Weise. Und wir sollen durch das Wort und durch die Hilfe des Heiligen Geistes diese Schönheit sehen und genießen und ihn anbeten und bewundern und immer tiefer hineinschauen und uns berühren lassen von dieser Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird uns verwandeln. Der Heilige Geist benutzt das, was wir sehen, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Plan Gottes, wie wir Teilhaber werden der Herrlichkeit Christi. Halleluja. Was für ein simpler Plan. Und wie kraftvoll und wie wirkungsvoll. Wie gesegnet. Halleluja. Vater, wir machen das neu fest. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen seine Herrlichkeit sehen, seine Schönheit sehen. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der deswegen gekommen ist, um uns die Augen aufzutun und ihn zu sehen in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, in seinem wunderbaren Wesen. Heiliger Geist, du willst Jesus groß machen für uns und dann in uns und dann durch uns. Und wir laden dich dazu neu ein und wir rufen dich wieder neu und sagen, komm, wir sind bedürftig. Tu du uns diesen Dienst, zeige uns Jesus, lehre uns Disziplin im Wort, lehre uns nachzusinnen über das Wort Gottes, lehre uns zu tun, was wir tun sollen, damit du tun kannst, was du schon immer tun wolltest, uns die Herrlichkeit Christi zu zeigen. Wir danken dir, wunderbarer Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Amen.